Ja, guten Abend. Das war ja schon sehr aufschlussreich und sehr interessant, sehr gute Fragen auch. Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich, freue mich, dass so viele Leute gekommen sind und begrüße jetzt aber als allererstes erstmal unsere beiden Podiumsgäste. Einmal Antje Rabig-Strudel und einmal Maximilian Steinbeiß. Das geht ja schon gut los hier. Antje Rabig-Strudel wurde 1974 in Potsdam geboren, ist Schriftstellerin, hat für ihren Roman Blaue Frau auch den Deutschen Buchpreis bekommen. Zuletzt erschien der Essay Es hört nie auf, dass man etwas sagen muss. Maximilian Steinbeiß, geboren 1970 in München, Jurist, Journalist und Schriftsteller, hat den Verfassungsblog gegründet und ist Chefredakteur davon. Auch bekannt geworden mit dem Thüringen-Projekt, was erforscht hat, welche Möglichkeiten hat eine Partei auf Landesebene das Grundgesetz zu schwächen. Und zuletzt oder ganz aktuell ist erschienen die verwundbare Demokratie, Strategien gegen die populistische Übernahme. Und der dritte Podiumsgast heute, das sind Sie, liebes Publikum. Sie werden gleich ganz ausführlich Zeit haben, sich zu melden, sich zu äußern, auch zu dem, was wir jetzt sagen oder wenn Ihnen was gefehlt hat. Wir werden jetzt ungefähr eine halbe Stunde hier reden, da können Sie sich schon mal Gedanken machen, was Sie vielleicht anders sehen oder was Sie noch ergänzen wollen. Genau, und vorher und als allererstes würde ich gerne wissen von meinen beiden Gästen hier oben, gibt es in Deutschland Meinungsfreiheit? Vielleicht Herr Steinbeiß, Sie jetzt mal sage ich schon Sie, wir wollten uns eigentlich duzen. Maximilian, was glaubst du?
Also ich bin ja hier so ein bisschen der Jurist auch auf der Bühne und schon deswegen kann meine Antwort gar nicht anders sein als ja. Die Meinungsfreiheit ist nicht nur ein Grundrecht, das im Grundgesetz vorgesehen ist, sondern es ist seit 65 Jahren auch einer der Eckpunkte des deutschen Verfassungsrechts, dass die Meinungsfreiheit, wie das in den Worten des Bundesverfassungsgerichts, ist schlechthin konstituierend für die freiheitliche demokratische Grundordnung. Und das wäre meine Antwort darauf.
Das reicht für den Anfang. Wir werden da natürlich gleich noch näher drauf eingehen. Antje, was meinst du? Gibt es in Deutschland Meinungsfreiheit?
Ja, absolut. Ich meine, wir sitzen jetzt hier und wir diskutieren und da steht keiner im Raum, der aufpasst, was wir sagen. Und irgendjemand wird aus dem Raum eskortiert. Außerdem, als Autorin kann ich veröffentlichen, was ich veröffentlichen möchte. Also absolut, ja.
Trotzdem gibt es ja nun bei vielen das Gefühl, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt ist. Es gab jetzt auch dem Allensbach-Institut zufolge war dieses Jahr zum ersten Mal, dass mehr Leute, nämlich 44% der Meinung sind, die Meinung ist eingeschränkt. Was glaubst du, wie kommt das dazu? Also zum Beispiel 1990 waren es noch 78%, die der Meinung waren, sie können sagen, was sie wollen.
Naja, mich wundert das eigentlich grundsätzlich. Also wenn man sich überlegt, dass wir in einer Zeit leben, in der ich nicht nur im Grunde sagen kann, was ich denke, sondern ich kann es auch noch auf tausenden Kanälen sagen und es geht in die Welt hinaus, also über die Social Media. Ich kann auf Online-Plattformen mich äußern und so weiter. Also eigentlich habe ich irrsinnig viele Möglichkeiten, meine Meinung zu äußern und gleichzeitig parallel dazu ist dieser Gedanke entstanden oder diese Idee aufgekommen, dass es eben eine eingeschränkte Meinungsfreiheit gibt. Also dieser Widerspruch wundert mich immer. Das Zweite ist eigentlich, dass ich das Gefühl hatte, dass dieser Vorwurf, die Meinungsfreiheit wäre eingeschränkt, in dem Moment stärker geworden ist, als bestimmte Leute, die bisher die Meinungshoheit hatten, sie nicht mehr hatten. Und die dann angefangen haben, sich als sozusagen Opfer zu stilisieren, weil ihnen die Meinungshoheit abhanden gekommen ist, weil es einfach eine größere Vielfalt an Meinungen gibt. Und natürlich habe ich, wenn ich eine starke Meinung habe, auch möglicherweise viel Gegenwind.
Ist es denn vielleicht ein Problem, dass Meinungsfreiheit oft auch mit Widerspruchsfreiheit verwechselt wird?
Also es war noch nie so, dass Meinungsfreiheit bedeutet, dass man für die Äußerung seiner Meinung keinen Ärger kriegen kann. In dem Moment, wo man mit der Meinung, die man äußert und mit der Tatsache, dass man sie äußert, anderen Menschen Schaden zufügt, dann ist das ein Grund genug und war schon immer Grund genug, dass das reguliert werden kann und dass man dafür zur Verantwortung gezogen wird, für den Standpunkt, den man ja nun mal eingenommen hat. Insofern ist der Punkt ist gar nichts Neues. Ich glaube, das, was neu ist, ist, dass tatsächlich die Konfliktkonstellationen sehr viel schärfer sind. Und ich würde da zustimmen. Also ich glaube, die Möglichkeiten für Leute, die sehr lange Zeit einfach für Dinge, mit denen sie anderen Menschen Schaden zugefügt haben, für Positionen, halt keinen Ärger gekriegt haben, die kriegen halt jetzt Ärger dafür und empfinden das als etwas, als einen Verlust. Sozusagen, vorher war da irgendwie die Möglichkeit, ich konnte ohne dafür in Haftung genommen zu werden, Dinge sagen, die andere Leute sehr, sehr verletzen. Und plötzlich ist das nicht mehr so und diesen Verlust laste ich oder betrachte ich als einen Verlust an Meinungsfreiheit, aber ich glaube, das ist ein Kategorienfehler.
Aber von wem kriegt man jetzt Ärger, von dem man früher keinen Ärger bekommen hat?
Ich glaube, es ist ein gesellschaftlicher Wandel da. Ich meine, die Gesellschaft ist ja auch sehr viel vielfältiger geworden. Es gibt einfach Minderheiten heutzutage, die man bisher marginalisieren konnte, die vielleicht protestiert haben, aber deren Protest nicht gehört wurde. Und heute wird er halt gehört und heute können die sich artikulieren und heute können die auch tatsächlich bis zum gewissen Grad dafür sorgen, dass es dann auch Institutionen gibt, die diese Menschen dann beschützen vor diesen Verletzungen. Und damit hat es dann Konsequenzen, was halt früher keine hatte.
Wie sehen denn diese Konsequenzen aus? Also ist das, also woran ich jetzt sofort denke, ist natürlich das Internet, was es natürlich 1990 ja auch noch nicht gab und auch gar keine sozialen Medien und so. Und die spielen ja in dem Fall auch eine entscheidende Rolle. Die sind ja einerseits sehr gut für marginalisierte Gruppen, die vorher kein Gehör gefunden haben. Andererseits ist natürlich das Problem des Shitstorms und was wir alle kennen, dass man da vielleicht auch eher sagt, okay, äußere ich öffentlich zum Beispiel, weil dann sofort alle möglichen Leute darauf reagieren können, die früher gar keine Chance hatten. Was meinst du, oder welche Rolle spielt da das Internet oder die sozialen Medien?
Also ich antworte erst darauf, dann will ich vielleicht noch da was dazu
gerne,
sagen. Ja. Also es spielt zum Teil eine ganz unheilvolle Rolle, weil dadurch entsteht so ein extrem hohes Erregungsniveau. Also die Krassheit des Erregtseins wird natürlich durch dieses Internet immer noch gesteigert, weil die Leute da oft ja auch Meinungen äußern, ohne sich selber, also ohne ihr Gesicht zeigen zu müssen. Und wenn ich einfach schieße aus der Deckung heraus, ohne mich zeigen zu müssen, kann ich natürlich viel mehr abfeuern, ohne mal zu überlegen, was ich da eigentlich sage. Also deswegen sozusagen dieser Erregungspegel ist so hoch, dass man, also das finde ich, das ist total unheilvoll. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach doch,
nee. Du wolltest noch reagieren auf das, was
ja, ich wollte eigentlich sagen, die Frage ist natürlich auch, nochmal zurückzukommen, wer vorher die Meinung hatte und wer sich dann beschwert jetzt, dass er vielleicht nicht mehr die Einzige hat. Es kommt ja auch immer darauf an, wer eigentlich gehört wird, also wem beim Sprechen zugehört wird. Natürlich haben auch marginalisierte Gruppen vorher schon Dinge gesagt, nur hat sie keiner gehört oder gesehen oder es ging auch nicht um sie. Ich erinnere mich also ich habe diverse Beispiele auch aus meiner Erfahrung als Schriftstellerin, als ich anfing, Bücher zu veröffentlichen, war es oft noch der Fall, dass ich als einzige Frau mit Männern auf dem Podium saß und ich hatte dann drei Worte gesagt und es gab einen Diskurs unter den Herren, der schon quasi, also die Art des Sprechens war schon abgemacht und ich war die Außenseiterin, die dann auch drei Worte sagen durfte. War aber eigentlich nur da, wir kennen das ja als sozusagen die Quotenfrau. Also alleine das zeigt schon, wo lag da die Meinungshoheit und wer, ich kann zwar was sagen, aber ich werde nicht gehört. Also es gibt da viele Beispiele dafür. Und das hat sich, glaube ich, inzwischen ein bisschen zum Glück verschoben.
Wollte ich gerade fragen, ob du da jetzt schon einen deutlichen Unterschied wahrnimmst.
Ja, also es hat sich sehr verschoben in den letzten 5, vielleicht sogar bis 10 Jahren.
Weil einfach Frauen öfter eingeladen werden oder weil Männer jetzt, also woran liegt das? Haben jetzt Männer verstanden, dass sie quasi zu viel zu sagen gehabt haben oder ist es jetzt einfach so, dass einfach mehr darauf geachtet wird, weil es Ärger gibt zum Beispiel auch, wenn man eine Veranstaltung macht, ich komme ja auch viel aus dem Musikbusiness, wenn da jetzt irgendwie ein Festival ist, wo nur Männerbands spielen, dann gibt es schon manchmal Ärger. Was nicht immer was bringt, aber wie ist das da dein Eindruck?
Ja, es gibt einfach inzwischen ein größeres Bewusstsein. Es wurde immer wieder thematisiert. Also dadurch, dass es immer und immer wieder thematisiert wurde und die Gesellschaft eine gewisse Öffnung erfahren hat, gibt es ein Bewusstsein dafür. Und plötzlich, es ist ja auch nicht immer absichtsvoll passiert. Ich sehe eben immer nur, was um mich herum ist und ich gucke selten über den Tellerrand hinaus. Deswegen ist es gut, wenn man daran erinnert wird, dass da draußen vielleicht noch was anderes ist. Also sozusagen das Bewusstsein hat sich erweitert und es gibt eine Aufmerksamkeit dafür und deswegen sind auch die Zusammensetzungen anders, die Jurys sind anders zusammengesetzt, Podien sind anders zusammengesetzt und so weiter. Also eins zieht das andere nach sich, wenn man immer und immer wieder Dinge thematisiert. Es hört eben nicht auf, dass man etwas sagen sollte.
Wie nimmst du das wahr als Mann?
Also ich habe da keinen Widerspruch. Ich sehe das eigentlich genauso, auch diesen Wandel. Das hat auch mit dem zu tun, was ich vorhin gesagt habe. Um auf die Frage nach dem Internet vielleicht nochmal zurückzukommen, ich glaube, dass da zwei Dinge auch eine Rolle spielen. Das eine ist die Tatsache, dass man also bei diesen Internetdiskussionen eben gerade nicht so leicht haftbar gemacht werden kann für das, was man sagt. Und das ist nicht nur dann, wenn man, wenn man aus dem sozusagen aus der Anonymität heraus sich positioniert, sondern einfach durch die schiere Tatsache, dass man das, was man da sagt, dem anderen halt nicht ins Gesicht sagt. Und in dieser Konstellation von diesen Kommentar-Battles oder Social-Media-Auseinandersetzungen es einfach sehr viel leichter fällt, in so einen ganz bestimmten, also ich kenne das sogar von mir selber, dass man in so einen Ton reinfällt, so einen sarkastischen, abfälligen, Runtermach-Ton innerhalb von Minuten. Und das wird dadurch ermöglicht, dass man es halt immer nur mit einem Avatar oder mit einem Icon zu tun hat.
Ja, ein Problem ist ja auch, dass viele soziale Medien ja genau so funktionieren, dass gerade die Themen, die der Aufreger sind und über die sich Leute erregen und aufregen und anfangen zu schimpfen, dass die ja einfach viel besser performen, dass die viel mehr verbreitet werden, dass, ich sag mal, Themen, die jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen komplizierter sind oder nicht so popularisieren, dass die quasi ja gar nicht mehr geteilt werden. Das ist ja wahrscheinlich das, was du auch bei deinen Nachforschungen, was die AfD so macht, auch beobachtet hast.
Genau, das und dass man natürlich auch dann für jede noch so abseitige und auch noch so verletzende Meinung irgendwie so eine Art von positiver Resonanz irgendwie kriegen kann, weil irgendwie irgendjemand ist da immer, der irgendwie das liked und gut findet und das hat dann so einen Feedback-Effekt.
Also würdet ihr sagen, dass das Internet vielleicht kaputt ist, was Meinungsfreiheit angeht?
Das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, es gibt gar keine Alternative dazu. Das Internet ist ja nicht was, was man jetzt plötzlich wieder abknipsen kann und warum auch, sondern es fehlt sozusagen auch an der Verantwortung der Plattformbetreiber, die in diese Haftung auch stärker genommen werden sollten.
Ja, und es liegt auch an uns eigentlich. Also ich meine, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen moralisierend, aber ich finde, es wird viel zu wenig überhaupt darüber geredet, wie wir sprechen, welche Worte wir wählen. Also was ich natürlich, da ich schreibe, jeden Tag mir überlege und oft mir eben auffällt, dass das erste Wort nicht immer gleich das Beste ist, sondern vielleicht das zweite oder dritte. Und ich finde, wir sind da natürlich total verantwortlich, beim Internet mal zu überlegen, was sage ich hier eigentlich und würde ich das auch jemandem sagen, der mir gegenüber sitzt. Und also so sehr man das reguliert und es ist einerseits auch wichtig, aber andererseits finde ich, müssen wir da auch ein bisschen drüber nachdenken. Also welche Worte wähle ich eigentlich und was sage ich da eigentlich?
Ja. Absolut. Also Sie merken schon, wir haben ganz viele Themen hier heute auf dem Zettel, die damit zusammenhängen mit dem Thema Meinungsfreiheit. Vielleicht kommen wir auch ein bisschen auf eure Bücher trotzdem zu sprechen, die auch irgendwie im entfernten Sinne auch damit zu tun haben. Du, also dein aktuelles Buch, ich habe schon gesagt, heißt Die verwundbare Demokratie. Und da geht es um die Machtübernahmestrategien der AfD in Thüringen. Aber nicht nur da, es ist ja jetzt also in Sachsen auch ein großes Thema, wenn nicht ganz so krass wie in Thüringen. Was sagst du denn, wie verwundbar ist denn unsere Demokratie?
Also wenn man sich ein bisschen umguckt in Europa und überhaupt in der Welt, dann sieht man, wie schnell und wie radikal eine an sich stabile und mit allen notwendigen Institutionen ausgestattete liberale Demokratie sich in ihr radikales Gegenteil verwandeln kann. Und das eklatanteste Beispiel dazu ist Ungarn. Also der Verfassungsblog, den ich betreibe, wir haben seit 2010 Dutzende von Artikeln von RechtswissenschaftlerInnen aus Ungarn veröffentlicht, die über die Jahre beobachtet haben und geschildert haben und analysiert haben, kommentiert haben, was da passiert ist. Und das Ergebnis, was wir jetzt haben, ist, dass ohne dass da die Verfassung gebrochen worden ist, ohne dass es dazu offen autoritären Mitteln gegriffen worden ist, es wurde ja kein Parlament aufgelöst, es wurde keine politischen Gegner verhaftet, nichts dergleichen. Und das Ergebnis ist aber trotzdem eigentlich ein autoritäres Regime, das mit demokratischen Mitteln realistischerweise nicht mehr von der Macht zu entfernen ist. Und die Art und Weise, wie das passiert ist, da haben wir uns schon sehr früh mit der Frage auseinandergesetzt, wie würde das aussehen, wenn diese Art von Strategie, die wir auch an anderen Stellen sehen, in Polen, in den USA, in ganz vielen Ländern, wenn das in Deutschland jemand versuchen würde. Und wie wir im letzten Jahr gesehen haben, jetzt kommen diese Landtagswahlen auf uns zu, jetzt sehen wir, wie sich die Umfragewerte der AfD entwickeln, haben wir gesagt, es ist allerhöchste Zeit, uns sich das mal auf Landesebene genauer anzugucken. Und das ist die Basis für dieses Buch. Und das Ergebnis ist tatsächlich, und das ist auch gar nicht so überraschend, wenn man mal drüber nachdenkt, dass natürlich auch in Deutschland eine solche Strategie jede Menge Anknüpfungspunkte finden würde und da sehr, innerhalb von sehr kurzer Zeit sehr großen Schaden anrichten kann, wenn man sie lässt.
Und jetzt ist die Frage, wie man sie lässt. Also das ist ja, es geht ja schon los, Sie müssen ja jetzt gar nicht die Ministerpräsidenten stellen oder so, das steht ja auch im Raum, aber es wird ja höchstwahrscheinlich nicht passieren, weil sich die anderen Parteien dagegen wehren. Aber welche Möglichkeiten hat die AfD vielleicht in aller Kürze, da trotzdem dann daraus, ja, also die Verfassung anzugreifen oder das Grundgesetz?
Also es ist auch schon, bevor es dazu kommt, dass die AfD tatsächlich an der Regierung beteiligt ist oder gar die Regierung komplett übernimmt, schon so, dass diese Strategie umgesetzt wird aus der Rolle der Opposition heraus. Auch die Opposition hat Möglichkeiten, hat Rechte, die man missbrauchen kann, um die eigene Erzählung, dass das System korrupt ist und dass die Eliten sich verschworen haben, das wahre Volk von der Macht fernzuhalten und so weiter, diese Erzählung durch eigenes Tun und Unterlassen sozusagen wahrzumachen oder plausibler zu machen. Und je mehr Rechte die Opposition hat, desto mehr Möglichkeiten kann sie dann in diesem Sinne einsetzen. Also zum Beispiel in dem Moment, wo eine autoritär-populistische Partei wie die AfD über mehr als ein Drittel der Sitze im Landtag verfügt, dann kann sie zum Beispiel eben alle Entscheidungen, die mit Zweidrittelmehrheit gefällt werden müssen im Landtag, blockieren. Die gehen dann nicht mehr ohne sie. Und wenn sie dann von dieser Möglichkeit im Sinne dieser Strategie Gebrauch macht, dann wird sie diese Möglichkeit dazu einsetzen, erstens sich politischen Einfluss zu erpressen auf diese Entscheidungen, was erstmal für sich genommen wogegen nichts zu sagen wäre, dazu ist die Zweidrittelmehrheit ja da, aber vor allem eben auch tatsächlich einfach diese Entscheidungen so lange zu blockieren, bis tatsächlich das immer plausibler wird, dass dieses ganze System nicht funktioniert. Und das ist der Punkt. Und auf diese Strategie eben scharf zu stellen, im Unterschied dazu, dass man immer nur über repressive und präventive Maßnahmen nachdenkt, also wie Parteiverbot oder dann polizeiliche Maßnahmen, auf diese Strategie scharf zu stellen und über die zu reden und daraus auch Schlussfolgerungen zu ziehen, ob man dieses Spiel mitspielt oder ermöglicht oder sich diesem Spiel entgegenstellt. Das ist das, was man tun kann und was man auch tun sollte.
Wenn wir jetzt schon beim Thema AfD sind und aber auch über Meinungsfreiheit reden, ist ja auch die große Frage nach der Rolle der Medien. Die AfD schimpft ja nun gerne über die Öffentlich-Rechtlichen und auch viele andere Leute tun das, weil sie enttäuscht sind und oder sich da nicht repräsentiert fühlen. Andererseits, also die einen sagen irgendwie, okay, die Öffentlich-Rechtlichen sind zu links, die anderen sagen wiederum irgendwie, man muss der AfD eigentlich da gar nicht so viel Platz geben. Was habt ihr da rausgefunden?
Die Medien sind eine der Institutionen der Demokratie, die für die autoritären Populisten ein Ziel sind, um eingesetzt zu werden, um diese Strategie umzusetzen. Und das gilt, ob das für die Justiz und den öffentlichen Dienst gilt oder für die Medien oder für das Wahlrecht oder all diese Institutionen der Demokratie sind aus Sicht der autoritären Populisten erstmal nützlich. Die kann man nehmen und dazu verwenden, erstmal sozusagen diese eigene Erzählung wahrzumachen und dann, wenn man dann die Mehrheit hat, sie dann umzudrehen und zum eigenen Machterhalt zu instrumentalisieren. Und insofern ist es sozusagen aus dieser Perspektive völlig folgerichtig, dass man dann auch die ganze Zeit auf die Medien eindrischt und auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als zu seinem Gegner erklärt, solange man ihn halt nicht beherrscht. Und das Ziel dieser Erzählung ist, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass man den öffentlichen rechtlichen Rundfunk und überhaupt die Medienlandschaft einfach übernimmt und dann als ein Ort der Kritik und ein Ort der öffentlichen Auseinandersetzungen eliminiert und unter die eigene Kontrolle bringt.
Wie nimmst du die Medienlandschaft hier wahr? Du sagst ja, es ist auch sehr wichtig, wie wir sprechen. Findest du, dass die Medien da einen guten Job machen in den letzten Jahren oder regst du dich oft auf?
Ja, also ich meine, das ist eine schwierige Frage. Die Medien, das sind ja ganz unterschiedliche, sind unterschiedliche Leute, unterschiedliche Zeitungen und so weiter. Also eine Sache, die vielleicht ein bisschen, aber ich bin jetzt auch keine, ich bin jetzt nicht sozusagen Insiderin, aber was ich natürlich sehe als Leserin, Was mir auffällt, ist, dass immer mehr das Finanzielle und Wirtschaftliche in den Vordergrund rückt. Also das ist aber ja nicht nur in Deutschland so. Die inhaltliche Arbeit sozusagen, also zum Beispiel in den Literaturseiten gekürzt wird. Also dass viele Dinge, die eigentlich wichtig sind, auch für den sogenannten Zusammenhalt der Gesellschaft wichtig sind, dass da ausgerechnet gekürzt wird, weil oft an der Spitze der Medienhäuser und ja auch an der Spitze der Verlage Leute sitzen, die Zahlen kennen, aber eigentlich sich nicht mit der Sache an sich auskennen. Und dann die Gefahr, dass dann doch immer nach Klicks und Likes geguckt wird und dass man einfach, also sozusagen, wenn man, dass die Tendenz in den öffentlich-rechtlichen Medien bewusst beachtet werden muss, sich nicht von den sozialen Medien treiben zu lassen, einfach die Aufmerksamkeit so zu kämpfen, dass man die Methoden der sozialen Medien übernimmt. Also das ist irgendwie so ein bisschen meine Beobachtung oder die Gefahr. Ja, aber was jetzt die Sprache und die Wortwahl angeht, ich meine, es ist ganz unterschiedlich, je nachdem.
Du hast selber mal in der FAZ ein Essay geschrieben, über den ich jetzt gerne sprechen würde, weil der hier auch einfach sehr gut passt, mit dem Titel Nicht wir Ostdeutschen sind gefährlich, sondern wie über uns geredet wird. Was ist daran gefährlich, wie über uns Ostdeutsche geredet wird?
Gefährlich, habe ich gesagt.
Schrecklich, habe ich ja, vielleicht gesagt. Hat aber auch irgendjemand, der Clickbait machen wollte, ja, die Überschrift so umgeändert.
Naja, das ist sowieso manchmal das Problem, dass dann plötzlich Überschriften dastehen, die man gar nicht selber ausgesucht hat. Ja, also da ging es, dieser Artikel, da ging es im Grunde, ich bin in Ludwigsfelde aufgewachsen, habe auch noch an den berühmten W50 und R60 mitgeschraubt in der produktiven Arbeit. Und als ich 16 war, war dann der Mauerfall. Und mir ist einfach aufgefallen, als ich auch wieder am Anfang, als ich in den Literaturbetrieb kam, dass er extrem westdeutsch geprägt war und dass auch die großen Zeitungen natürlich, das kennen Sie aber alle, westdeutsch geprägt waren und dadurch eine bestimmte Art der Erzählung immer über die Ostdeutschen stattfand. Und also als Autorin war ich dann immer die einzige quasi ostdeutsche Autorin. Die Westdeutschen hatten alle ganz differenzierte Hintergründe und wenn man aus dem Osten kam, war man nur die Ostdeutsche. Das ist jetzt nicht nur mir so gegangen, sondern das passiert immer noch heute auch Menschen mit nicht deutscher Herkunft zum Beispiel, dass da immer weniger differenziert wird und man ist immer sozusagen der oder die andere. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, bei dem großen Wort der Zeitenwende, was Olaf Scholz geprägt hat, habe ich gedacht, ja, warum nehmen wir denn jetzt nicht die Chance und erzählen eine andere Geschichte, gerade über Ostdeutschland, wo ja diese ganzen Transformationen, die uns jetzt insgesamt bevorstehen, schon mal eingeübt worden sind. Eigentlich könnte sozusagen der Osten das Vorbild für das sein, was uns bevorsteht, aber das sagt niemand, jedenfalls nicht auf der großen Ebene. Und da kam die Idee zu diesem Artikel her, zu sagen, wir müssen eigentlich das Sprechen über einander mal genauer angucken und vielleicht einfach die Erzählung nicht nur im Kleinen, was ja schon zum Teil auch passiert, sondern wirklich auf bundesdeutscher Ebene insgesamt verschieben.
Ja, da gibt es vielleicht auch gleich noch Meinungen dazu. Wir kommen gleich auch schon zum Publikum. Vielleicht noch eine Frage, bevor wir jetzt Widerspruch ernten. Für all das, was wir jetzt hier nur angeschnitten haben, völlig ungenügend. Hast du auch geschrieben in so Thesen, die Technik der Dichterin in 13 Thesen und die zweite lautet, widerspricht dir. Wie widerspricht man sich denn am besten selber?
Oh, ich führe ständig Streitgespräche mit mir selber. Also ich meine, es ist
doch eigentlich klar. Wie konstruktiv sind die denn?
Wie was?
Wie konstruktiv sind diese Streitgespräche?
Die sind total interessant, weil dann kommen plötzlich, also dann kommen Gedanken natürlich, die ich jetzt nicht sofort, also wenn ich immer mit mir einig bin, dann bin ich eben immer auf derselben Wellenlänge, aber ich kann das gar nicht so beschreiben, weil ich diskutiere einfach innerlich, weil ich mehrere Standpunkte oft überzeugend finde oder vertreten könnte oder Argumente dafür finde. Und wenn man sie, ja, weiß ich nicht, wenn ich mit mir streite, komme ich eben auf neue Ideen. Aber das ist ja sowieso, also wir sind widersprüchliche Wesen. Also wir haben heute eine Meinung, morgen vielleicht die andere. Einfach auch durch die Erfahrung, die wir machen oder durch die Leute, denen wir begegnen, die Gespräche, die wir führen. Und es ist irgendwie durch diese ganze Identitätsdebatte auch immer so ein fataler Gedanke, dass wir nur eins wären und nicht auch das andere. Also wir sind immer auch das, was wir nicht sind irgendwo. Und das ist eigentlich das, auch für das Schreiben total produktive, aber ich finde, es ist auch irgendwie eine gute Herangehensweise, gerade wenn man sich überlegt, wie kann ich eigentlich mit anderen oder wie rede ich mit anderen, die vielleicht nicht meiner heutigen Meinung sind.
Ja, das ist, glaube ich, ein guter Punkt, der auch jetzt hier uns gleich diesen Abend begleiten kann, dass man ja eben oft auch mal überzeugt werden kann von anderen Meinungen und dann ja oft die Gefahr besteht, dass man sehr, sehr festgezurrt ist selber und sich eben nicht nochmal öffnen will. Und wenn man das schon alleine macht, ist ja noch besser. Ansonsten ist
ja,
es natürlich...
Ja, die Frage ist, wie weit das geht, ob ich da nicht doch irgendwo dahinter nochmal... Naja, aber ich versuch's.
Ich übergebe mal an Aaron an der Stelle.